Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, 16 bis 17 Uhr, neue Ausgabe, wie immer, diesen Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Plattform geht es in der Reihe mit dem Museum Ulm, Augen zu, Ohren auf, Ulm im Radio, zum Thema einer neuen Ausstellung, die in der Hochschule für Gestaltung zu sehen ist oder in Kürze zu sehen sein wird. Da werden wir gleich mehr erfahren. Mit meinem Studiogast jedenfalls über die Ausstellung Programmierte Hoffnung, Architekturexperimente an der HFG Ulm. Ja, um dieses Thema wird es gehen. Mit meinem Studiogast ist der Dr. Martin Mentele, der Leiter des HFG-Archivs. Dr. Mentele, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns in der Plattform.
Ja, hallo Herr Trost, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie bei uns sind und wir eine Stunde über Ihre Aktivität ein klein bisschen, aber natürlich auch vorab über die HFG in Erfahrung bringen können und natürlich dann insbesondere auch über die Veranstaltung bzw. eben diese Ausstellung, die jetzt bei Ihnen dann in der HFG zu sehen sein wird, sprechen können. Und ich würde sagen, wie am Anfang, wir müssen diese Sendung immer handhaben, stellen wir den Gast kurz vor, beziehungsweise Sie dürfen sich einfach ganz kurz für die Hörer vorstellen, wer noch nicht genau weiß, wer ist denn der Dr. Martin Mentele?
Ja, mein Name ist Martin Mentele, ich komme aus Baden-Württemberg, aus Meßkirch. Ich bin vom Studium her Kunsthistoriker, habe an der Kunsthalle Tübingen angefangen, meine berufliche Laufbahn und bin seit 2002 hier in Ulm am Ulmer Museum, wie es damals noch hieß, habe ich angefangen als Volontär, war dann für die Öffentlichkeitsarbeit unter anderem zuständig und seit 2012 leite ich das HFG-Archiv, das ist das Archiv der ehemaligen Hochschule für Gestaltung, das eben als externe Abteilung zum Museum Ulm gehört. Und extern bedeutet, wir sitzen eben nicht in der Stadt am Marktplatz, sondern wir sind untergebracht im Gebäude der Hochschule für Gestaltung oben am Hochstress, also ganz oben am Kuhberg in Ulm.
Weil Sie sagen, wie viele Menschen neben Ihnen sitzen denn oben dann in den Räumlichkeiten
der HFG? Ja, nicht so viele, wie es gut wäre. Wir sind etwa 5 bis 6 feste Mitarbeiter mit unterschiedlichen Deputaten. Also ich bin der Einzige mit 100% auf einer Kuratorenstelle, meine Stellvertreterin mit 50%. Dann haben wir ein Geschäftszimmer auch mit 50%. Und dann gibt es noch 3 Aufsichten, die eben das Museum und die Ausstellungen beaufsichtigen.
Oh ja. Und die sind also immer dort oben. Das heißt, ich wollte gerade sagen, die Ausstellungen sind ja, glaube ich, nicht ganz immer geöffnet, oder ist die Ausstellung...
Also das ist leider der Irrtum. Wir heißen zwar HFG-Archiv, aber wir haben Öffnungszeiten wie ein Museum. Das heißt, wir sind wie viele, viele Museen am Montag geschlossen. Und ansonsten aber ist unsere Dauerausstellung und auch unsere Sonderausstellung, die sind jeweils von Dienstag bis Sonntag geöffnet und zwar in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Also das ist ja das Besondere an unserer Einrichtung, dass wir einerseits eben einen Ausstellungsbetrieb haben und andererseits ein Archiv sind. Dazu kommen wir ja später noch. Das ist nicht immer öffentlich zugänglich, aber im Grunde natürlich schon, nur braucht man dafür einen Termin.
Ah ja, das heißt, räumlich ist Archiv und Museum sind 2 verschiedene Dinge. Das heißt, im Museum kann man das anschauen, was eben für die Öffentlichkeit ausgestellt wird und im Archiv schlummern weitere Schätze, sage ich mal, weitere ganz Themen und haben Sie wahrscheinlich eben viele Informationen, viele, was weiß ich, auch Schriftstücke und irgendwas, was eben mit der Geschichte der HFG zusammenhängt.
Ganz genau, jede Menge.
Ah ja, okay. Ja, und in der Form, also das Archiv und letztendlich dann auch das Museum, gibt es seit wann? Also wann ist das eingerichtet? Wann, schon mit dem Ende der eigentlichen HFG 1968 oder wie lange gibt es das schon?
Also da gibt es gewissermaßen eine Lücke. Ja. Die HFG hat selbst, sie existiert jetzt von 1953 bis 68, sie hat selbst ein Archiv begonnen und das ist der Grundstock für unser Archiv. Aber das eigentliche HFG-Archiv, wie es dann auch benannt wurde, ist in den späten 80er Jahren entstanden als Eigeninitiative eines Clubs der ehemaligen HFG-Studenten, die nannten sich Club of Ulm mit Doppel-F, also quasi ein Club der ehemaligen, wie gesagt. Und die haben das zunächst privat betrieben. Das ging dann nicht lange oder war nicht zu bewältigen. Und so ging das, der Bestand zunächst an das Stadtarchiv Ulm. Und von dort aus wurden die Bestände dann im Museum angegliedert. Das war 1997. Also seit 1997 gehören wir als HFG-Archiv zum Museum Ulm. Mhm. Und waren ja lange Zeit untergebracht in der Pionierbastion, also Pionierkaserne draußen in der Basteistraße, und sind jetzt seit 2011 eben im HFG-Gebäude untergebracht.
Mhm. Und also Archiv heißt, dass Sie auch noch in dem Sinne erforschen oder nur verwalten, oder gibt es auch Unterlagen, die noch erforscht und ausgewertet müssen, neue Erkenntnisse zutage fördern?
Ja, das unbedingt. Also wir machen beides, idealerweise beides, und idealerweise machen wir das auch selbst. Mhm. Wenn wir nachher über die Ausstellung sprechen, werden Sie hören, dass wir da viel neues Material auch mit externen Kuratoren ausgehoben haben. Also wir haben noch sehr viel mehr quasi unbearbeitetes Material. Es ist sehr, sehr viel inventarisiert worden in den letzten Jahrzehnten, auch alles digital. Also, und das ist in einem digitalen Inventarisierungsprogramm auch erfasst. Es ist noch nicht alles digital abrufbar, da sind wir noch lange nicht so weit. Aber wir besitzen eben den kompletten Briefwechsel beispielsweise zwischen Max Bill, einem der Mitbegründer, und Ottel Eicher und Inge Scholl, die eben diese Schule hier in Ulm initiiert haben. Wir können nachvollziehen, welche Studenten sich beworben haben, welche abgelehnt worden sind, welche angenommen sind. Wir können diese, und dann bis hin, und wenn die dann an der Schule waren, können wir das bis hin zu ihrem Diplom oder bis zu ihrem Verlassen der Hochschule in den Personalakten nachsehen, was die hier gemacht haben, was sie verdient haben, auch die Dozenten beispielsweise. Und natürlich können wir viele, viele Projekte und Designs, Entwürfe, die an der HFG entstanden sind, zeigen. Und zu unseren Beständen gehören eben auch der Nachlass von Ottel Eicher, also dem berühmten Mitbegründer der HFG, nachdem ja auch eine Straßenbahn in Ulm benannt wurde. Die meisten kennen sein Werk wahrscheinlich eher indirekt, weil er für die Olympischen Spiele 1972 die berühmten Piktogramme entwickelt hat, die ja mehr oder weniger in verwandelter Form an jeder Toilettentür zu finden sind. Also das wäre das einfachste Beispiel. Wir besitzen den Nachlass von Walter Zalschek, der an der HFG unterrichtet hat, und auch den Vorlass, das ist ein sehr großer Bestand, von Hans-Nick Röhrig, der an der HFG studiert hat, später dort sein Gestaltungsbüro hatte und lange Jahre in Berlin Professor war an der Hochschule der Künste oder heute Universität der Künste.
Mhm. Oh ja, ja. Wenn wir schon gerade über die HFG sprechen, ich glaube, wir sollten ein bisschen noch kurz über die Entstehung und die Bedeutung auch der HFG sprechen, denn viele, vor allem, denke ich, jüngere Menschen wissen vielleicht, dass es da sowas am Oberesselsberg, Quatsch, ist es
dann Kuhberg, wir sind auf dem Kuhberg.
Natürlich, klar, bin auch schon mehrfach hier dort gewesen, aus dem Kuhberg sowas gibt, aber können gar nicht mehr, weil 60er, 50er Jahre ist natürlich weit zurück, gar nicht mehr einschätzen, die Bedeutung, was die HFG überhaupt für Architektur, für Design, für alles letztendlich dann auch eine Bedeutung hatte, auch für Ulm. Kommen wir noch vielleicht einfach mal ganz kurz drauf. Also gegründet wurde es hier nach dem Krieg 1953.
Genau. Also 1953 hat der erste Unterricht begonnen, damals noch in provisorischen Räumen unten in der Stadt. Und gleichzeitig hat man eben begonnen, dieses Gebäude, was schon lange unter Denkmalschutz steht, oben am Kuhberg zu bauen. Der Architekt ist Max Bill, also ein Schweizer Gestalter, Grafiker, Architekt und Designer. Und wir müssen vielleicht erstmal das Kürzel auflösen. Auch das ist ja nicht selbsterklärend. Ja, also HFG steht für Hochschule für Gestaltung. Und dieser Titel stammt letztlich vom Bauhaus ab. Das Bauhaus war vor dem Zweiten Weltkrieg die wichtigste Kunst- und Gestaltungshochschule in der Weimarer Republik. Von 1919 bis 1933 existierte das. Der berühmte Gründer ist Walter Gropius. Und am Anfang hatte man in Ulm durchaus vor, das Bauhaus neu zu beleben. Das kommt auch daher, dass Max Bill eben kurze Zeit, anderthalb Jahre etwa, am Bauhaus studiert hat. Und das Bauhaus hieß vollständig staatliches Bauhaus Dessau, Hochschule für Gestaltung. Mhm. Und wir können in den Briefen nachweisen, dass auch diskutiert wurde, ob man nicht sofort Bauhaus Ulm sagen sollte. Aber da gibt es beispielsweise von Otto Eicher, der hier aus Ulm-Söflingen stammt, schon früh Einwände, indem er sagt, wir wollen schon auch unser eigenes Ding hier entwickeln. Wir wollen jetzt nicht nur ein Abklatsch des Bauhauses werden.
Aber hätte es Bauhaus nicht gegeben, könnte man vermuten, hätte es auch die HFG in der Form nicht gegeben.
In dieser Form nicht, das kann man absolut so sagen. Und in den ersten Jahren sind auch einige bekannte Bauhäusler für kurze Zeit, wenn auch nur, hier in Ulm. Und man orientiert sich gerade in der Gestaltung des ersten Studienjahrs, das ist für alle verpflichtend, orientiert man sich ganz stark am Bauhaus. Man nennt es in Ulm die Grundlehre, am Bauhaus hieß es der Grundkurs. Und da gibt es viele Übungen und Lehrinhalte, die man am Bauhaus schon in dieser Form unterrichtet hat, wie beispielsweise Farbtheorie, Farbsysteme oder die berühmten Übungen, die Josef Albers mit den Studenten gemacht hat. Die haben tolle Faltarbeiten gemacht, wo es darum ging, aus einem flachen Stück Papier eine stabile Konstruktion zu erstellen, ohne zu schneiden, zu kleben und ohne das, was übrig bleibt.
Ja, also die HFG sieht sich und sah sich als einfach die Fortführung der Geschichte und der Tradition des Bauhaus. Und zu der Zeit gab es das Bauhaus in der Form ja dann schon nicht mehr.
Das war schon 20 Jahre lang geschlossen. Ja. 33 in Berlin wurde es geschlossen und hat es sich selber aufgelöst.
Ja, gab es vergleichbare Nachfolgeinstitutionen, so wie die HFG in Ulm, dann auch in anderen Städten, oder war Ulm mit der HFG dann für eine gewisse Zeit quasi das in der Bedeutung, auch einfach in der Betrachtung, das, was das Bauhaus vorher weltweit gesehen betrachtet war? Also war dann Ulm der Nabel der Welt, sagen wir mal, in Sachen
Architektur? Ja, das ist ein guter Punkt. Design. Also für Deutschland betrachtet, ja. Mhm. Wobei wir müssen dann auch fast sagen, für Westdeutschland. Es gab eine kurze Nachfolge des Bauhauses in Chicago. Das nannte sich auch New Bauhaus. Das wurde auch von einem ehemaligen Bauhäusler, nämlich Laszlo Moholy Nagy, gegründet. War aber nicht lange, hat nicht lange überlebt. Und nach dem Krieg, und deswegen ist Max Bill auch so hinterher, dass man das vielleicht Bauhaus Ulm nennt, gibt es schon wohl auch Tendenzen von anderen ehemaligen Bauhäuslern, diese Ideen aufzugreifen und das Bauhaus wieder zu beleben. Weil das natürlich auch damals dann schon eine Art Marke war, oder beziehungsweise es war damals schon ein Begriff, mit dem auch Politiker und Leute, die vielleicht nicht so in dieser Design- und Kunstszene drin waren, etwas anfangen konnten. Und in der ehemaligen DDR gibt es bei Halle oder in Halle die Burg Giebichenstein, die jetzt nicht unbedingt die Bauhausnachfolge angetreten hat, aber auch eine wichtige Gestalterschule gewesen ist. Man muss dazu sagen, dass von DDR-Seite aus das Bauhaus zunächst abgelehnt wurde, also zu bürgerlich und formalistisch. Das ändert sich erst in den 70er Jahren tatsächlich.
Ja, aber die Bedeutung hat man auch in der DDR irgendwie schon noch erkannt, aber einfach politisch dann nicht gewollt.
Genau.
Ja. Und dann hat es ja auch ein bisschen, so eine HFG hier, noch ein bisschen in Touch mit Inge Eicher-Scholl, und politisch ein bisschen.
Ja, absolut.
Das ist dann auch noch irgendwie ein Element, das man da auch noch irgendwie mit reinkommt.
Das ist letztlich auch der Startimpuls. Wir sprechen auch gerne vom antifaschistischen Gründungsimpuls dieser Schule. Inge Scholl ist ja die Schwester von Hans und Sophie Scholl, die als in der Gruppe Die Weiße Rose gekämpft haben, die in München nach einem Schauprozess 1943 hingerichtet worden sind, oder man muss eher sagen ermordet worden sind vom Nazi-Unrechtsregime. Otto Eicher war mit den beiden befreundet und natürlich auch mit Inge Scholl, und das war für beide ein traumatisches Ereignis. Und als sie aus dem Krieg zurückkommen, sind sie eben entschlossen, dass sie etwas unternehmen wollen, was hilft, die endlich etablierte Demokratie wirklich nicht nur am Leben zu erhalten, sondern dauerhaft zu etablieren.
Ja.
Und so beginnen sie, Vorträge zu organisieren. Das ist zunächst sogar Otto Eicher, der schon im August 1945 sehr erfolgreich Vorträge organisiert. Man muss sich vorstellen, der ist mit seinem Motorrad aufs Land gefahren, hat Vortragsgäste abgeholt. Zu diesen Vorträgen in der Martin-Luther-Kirche sind teilweise bis zu 600 Zuhörer gekommen, weil man eben so ausgehungert war nach Inhalten. Und daraus entwickelt sich dann das, was heute noch als Volkshochschule Ulm weiter existiert. Die wurde dann von Inge Scholl auch bis Anfang der 70er Jahre sehr erfolgreich geleitet, war zeitweise eine der größten Volkshochschulen in der Bundesrepublik, was die Mitgliederanzahl angeht. Und sie war sehr wegweisend und auch hat ein unfassbares Programm auch gehabt, weil eigentlich, wenn man von Inge Scholl eingeladen wurde als Vortragsredner, konnte in den 50er Jahren niemand Nein sagen. Also es waren hier wirklich hochberühmte Namen. Sie hatten beispielsweise Zuckmeier hier und andere. Also das ist jetzt nur ein ganz arbiträres Beispiel, was mir einfällt. Also alle, die Rang und Namen hatten in den 50er Jahren, waren eben nicht nur an der Volkshochschule Ulm dann zu Vorträgen, sondern eben auch an der HFG Ulm. Martin Weiser wäre zu nennen, Joachim Kaiser, langjähriger Rezensent an der Süddeutschen Zeitung. Walter Jens hat hier an der HFG mal unterrichtet, aber eben auch Vorträge an der VH gegeben.
Ja.
Und wir sind ja ausgegangen von diesem politischen Impuls. Also die ursprüngliche Idee war, vielmehr eine Geschwister-Scholl-Hochschule zu gründen von Inge Scholl und Otto Eicher. Darüber haben sie 1948 schon nachgedacht und dass auch diese Idee Max Bill, den sie 1948 bereits kennenlernen in Zürich, die haben ihm davon erzählt. Und als dann Max Bill merkt, dass da unter Umständen auch von amerikanischer Seite sehr viel Geld kommen könnte, auch um ein Gebäude zu erstellen, interessiert er sich eigentlich dann auch ein bisschen mehr für das Projekt. Und er ist es, der sehr früh sagt, wollen wir nicht versuchen, das Bauhaus hier wieder zu beleben. Er kritisiert auch die Idee einer Geschwister-Scholl-Hochschule, weil er sagt, das ist zu nostalgisch, zu deutsch.
Ja.
Und er sagt auch, im Ausland weiß man gar nicht, wer die Geschwister-Scholl sind.
Mhm.
Das verwundert einen heute. Aber ich habe erst kürzlich gelesen, dass auch Gropius, der natürlich im Exil war, auch nicht wusste in den 50er Jahren, wer die Geschwister Scholl gewesen sind. Also diese Rezeption des deutschen Widerstands auch im Ausland, die fängt eben erst langsam an.
Das ist erst später in der Form.
Das ist eigentlich später. Es fängt ja auch an mit einem wichtigen Impuls von Inge Scholl, die die Schriften und Briefe 1950 zum ersten Mal herausgibt von ihren Geschwistern.
Schön.
Free FM.
Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir über das I-Archiv, HFG-Archiv und über die kommende Ausstellung im selbigen. Mein Studiogast, der Dr. Mentele, Dr. Martin Mentele. Und ja, wir haben schon gerade ein bisschen gesprochen. Wir haben schon gerade ein bisschen auch über die HFG. Wie überhaupt ist damals zur HFG gekommen, über die Geschichte, die dahinter steht, gesprochen. Ja, es waren dann die aktiven Jahre von 1953 bis 68, dass die HFG Bestand hatte. Hat sich über die Zeit dann, sag mal, von den Studieninhalten, von dem, was die HFG bedeutet hat, auch noch irgendwie wesentlich was verändert? Oder war das dann eben Studienbetrieb von 53 bis 68? Oder hat sich da auch noch was in irgendeiner Form entwickelt, verändert, was man auch vielleicht sagen kann, das hat Bedeutung für die Gesellschaft, politisch hat Bedeutung im Sinne der Architektur, des Styling oder des Designs? Was kann man denn so vielleicht als wesentliche Punkte auch da herausgreifen?
Ja, es hat sich sehr viel entwickelt und um das jetzt quasi auf eine Vokabel zu reduzieren, es entwickelt sich dann das, was man Ulmer Modell genannt hat. Es hieß zunächst Ulmer Konzept, hat sich aber dann der Begriff Ulmer Modell etabliert. Was bedeutet das? Ich hatte ja anfangs davon gesprochen, dass man sich orientiert am Bauhaus. Das ist natürlich vor allem unter der Leitung, unter dem Rektor Max Bill passiert, der sehr früh auch das Projekt wieder verlässt. 57 geht er ganz weg, weil es eben auch Differenzen über den weiteren pädagogischen Weg gibt. Und die jüngeren Dozenten möchten stärker sich konzentrieren auf das, was wir heute Industriedesign nennen. Also sie sagen, das Bauhaus ist quasi noch viel zu künstlerisch und kunsthandwerklich orientiert gewesen. Und es geht jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem die ja bereits gearbeitet haben, um die Industriegesellschaft und um die Befriedigung der entsprechenden Bedürfnisse von Massen. Also das ist noch auch letztlich vor jeglicher Konsumkritik. Die kommt dann allerdings auch an der HFG, wenn auch sehr viel später. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Ulmer Modell bedeutet eben, dass das ein Modell von Gestaltung ist, was auf Wissenschaft und Technik basiert, wie sich Otto Eicher mal ausgedrückt hat. Und er sagt, der Gestalter, der soll kein Künstler mehr sein, sondern er ist einbezogen in den Entscheidungsprozess der industriellen Produktion. Also Tomás Maldonado, ein anderer wichtiger Kopf, ein argentinischer Künstler letztlich, ein Maler, der aber dann sich auch auf Design spezialisiert und hier in Ulm lange unterrichtet. Er sagt es etwas kürzer, er sagt, der Designer wird ein Koordinator. Und was Sie jetzt schon gerade als Vokabel genannt haben, da war eine ganz verbotene dabei, nämlich Styling. Das ist genau das, was in Ulm absolut verpönt war. Aha. Mit Styling hat man in den 50er Jahren verbunden, unter anderem den berühmten Raymond Loewy oder Loewy, einen amerikanischen Gestalter, der aus Frankreich stammt, der unfassbaren Erfolg in den Vereinigten Staaten hatte und der eben Styling betrieb, indem er beispielsweise am Kühlschrank eine schicke Klinke gemacht hat oder hübschere Bretter innen und so dann die Verkaufszahlen nach oben trieb, ohne das Produkt an sich verbessert zu haben. Und die HFG geht gerade andersrum hervor. Die möchten quasi ganz genau analysieren, wieso soll ein Produkt so und so aussehen, was und kann es dann seine Funktion gut erfüllen und auch möglichst langlebig dann diese Funktion erfüllen. Mhm. Und das funktioniert dann, oder das versucht man in Ulm dann so umzusetzen, dass man jetzt nicht einfach sich hinsetzt und sagt, ach, ich mache jetzt mal eine Tasse, da wird mir schon was einfallen, oder ich mache jetzt mal eine Straßenbahn, ja, sondern man analysiert. Also man beispielsweise überlegt, was brauche ich eigentlich für Tassengrößen in einer Kantine oder was muss diese Tasse aushalten? Wie funktioniert diese Tasse in der Spülmaschine und so weiter? Und all diese Dinge fließen dann ein in den Entwurf und unter Umständen kann dann eine ästhetische Idee eines Gestalters, in Ulm sprach man auch immer von Gestaltung, nie von Design, auch wenn es im Englischen dann schlicht und einfach Design heißt. Also was kann dann von dieser ästhetischen Idee des Gestalters übrig bleiben oder auch nicht, weil eben produktionsbedingte Einschränkungen vorliegen. Mhm. Und da haben die HFGler sehr, sehr intensiv geforscht. Und das kann man quasi auf jedes Produkt anwenden. Also ich hatte Straßenbahn erwähnt. Es gibt 1961 den Entwurf für die Hamburger Hochbahn. Da entstehen also neue Waggons. Mhm. Und da haben sie beispielsweise auch Interviews mit Fahrgästen durchgeführt und dabei festgestellt, die meisten Fahrgäste bringen nur ihre Aktenmappe mit, weil es Pendler sind, die zur Arbeit fahren. Also braucht man gar nicht so viele Gepäckablagen für große Koffer oder sowas. Mhm. Und entsprechend wurde dann am Ende konnten sie etwa 1000 Kilo pro Waggon einsparen an Material, was natürlich die Herstellung billiger macht, aber auch den Betrieb von so einem Waggon. Und das ist eben das, was dann als Ulmer Modell Designgeschichte geschrieben hat. Das hat sich geändert und in Ulm hat man entwickelt das, was eigentlich bis heute als Berufsbild des modernen Industriegestalters gilt. Also man hat überlegt, was müssen die eigentlich alles lernen? Die müssen zeichnen können, aber die müssen eben auch ein bisschen was von Psychologie wissen. Aber es wurden beispielsweise in Ulm auch Fächer auf den Lehrplan gesetzt wie Semiotik, also die Lehre von den Zeichen. Das war damals absolut neu im Kontext einer solchen Hochschule. Oder noch etwas später, es gibt so um 1960 rum eine Verwissenschaftlichung der Lehre. Da haben sie auch ein bisschen übertrieben. Aber da wird beispielsweise mathematische Operationsanalyse auf den Lehrplan gesetzt. Und das ist also ein hochkomplexes Thema. Das wird von einem Mathematiker, Horst Rittel, unterrichtet. Ist aber beispielsweise wichtig, um Prozesse zu planen, zu organisieren, die für Design oder für Bauen genauso wichtig sind wie jetzt natürlich in anderen Kontexten.
Das, was ich bei Ihnen in Erinnerung habe gesehen zu haben, da fällt mir ein, was Sie gerade gesagt haben, man hat Funktionalität überprüft, man hat mag den Begriff Styling nicht, weil es geht nicht um Style, um irgendwas Hübsches machen, sondern Funktionalität wahrscheinlich zu simplifizieren und effizient zu machen. Da habe ich auch, fällt mir ein, den Ulmer Hocker, der auch im Prinzip jetzt nicht ein schön gestaltetes Objekt ist, sondern simpel, stabil und trotzdem ansehnlich ist er trotzdem, ist nicht hässlich. Also das ist im Prinzip die Funktionalität, aber trotzdem irgendwann einfach mit einer einfachen Designschule quasi, trotzdem ansehnlich, hübsch ist und sein Zweck erfüllt und so, vielleicht sogar dann die Ulmer Schule irgendwie widerspiegelt und erkennbar vielleicht ein HFG-Objekt ist.
Genau, also diese erste, also so eine andere wichtige Vokabel ist immer dann die Rede von der guten Form. Mhm. Es ist so, dass Max Bill 1948 eine Ausstellung unter diesem Titel kuratiert hat, die hieß Die gute Form, das hat er für den Schweizer Werkbund gemacht, wo er aber ausschließlich Industrieerzeugnisse gesammelt hat, wirklich vom Staudamm bis zur Bestrahlungslampe, die in seinen Augen funktional, aber gleichzeitig ästhetisch ansprechend gestaltet sind. Mhm. Und schon eher, aber auch später an der HFG, hat man eben versucht, Kriterien zu entwickeln, was jetzt diese gute Form ist. Also wo jetzt nicht einfach wir entscheiden aus unserem Bauch heraus, das finde ich schön oder nicht schön, sondern wo man idealerweise auch begründen kann, wieso etwas schön ist und gleichzeitig funktional.
Gibt es denn irgendein Werk, das beschreibt, was jetzt das typische Element oder typisch ausmacht, vielleicht das HFG, ja, Design, dass man irgendwo auf was man achten muss, was sind die Kernelemente vielleicht, irgendwie gibt es das, also kann man, oder anders gesagt, kann der Experte wie Sie aufgrund bestimmter Eigenschaften, die jetzt irgendwie einen Gegenstand hat, erkennen, ob das aus der HFG vielleicht stammen möge, wenn man jetzt, ich weiß, in der Ausstellung sieht man, da sieht man Geschirr, da sieht man einen Plattenspieler, man sieht, ich glaube sogar auch was mit Bahn, mit Auto, unterschiedlichste Gegenstände. Genau. Also erkennt der Experte, das ist HFG-Schule, der HFG-Gedankengut oder Design?
Ja, das finde ich eine tolle Frage, weil Sie auch da letztlich einen Finger in eine Wunde legen, die die Designer nicht gerne hören, nämlich ob es eine Art Stil gibt.
Das ist, was ich meine.
Und das hat Walter Gropius schon für das Bauhaus abgelehnt, diesen Begriff Stil, das haben eigentlich die HFGler dann übernommen. Sie sprechen dann immer von einer Haltung, die hinter einem Design steckt. Und das kann man akzeptieren. Gleichzeitig, denke ich, darf man aber schon auch sagen, dass es eine Art HFG-Stil gibt, wenngleich der auch nicht auf alle Projekte und auch vor allem nicht über die Zeit dieser 15 Jahre durchgängig zu finden ist. Aber ich musste vorher dran denken, als ich bei Ihnen hier die Radios im Vorraum gesehen habe. Ja. Es entsteht ja an der HFG der berühmte Schneewittchensarg. Es entstehen viele Produkte
das
für
ist ein
Braun.
Schallplattenspiel, ein Heiligenau Produkt.
Genau, ja. Also ein ganz wichtiges Produkt der 50er Jahre. Das ist vor allem federführend von Hans Gügelow entworfen worden. Und bei dem sind typisch sogenannte enge Radien, also man könnte auch abgerundete Kanten sagen. Und wenn die Zuhörer mal ihre Handys anschauen, dann werden sie finden, wie viele Radien es allein an einem Handy gibt, die einfach dafür sorgen, dass ein Gerät gut in der Hand liegt oder ein Griff gut anzufassen ist. Und das ist etwas, was sehr typisch ist dann für das HFG-Design, was wir auch in vielen, vielen weiteren Produkten finden. Aber letztlich ist das ein Art Schlaglicht der Jahre zwischen 56 und 65 und danach ändert sich durchaus auch die Designsprache wieder.
Free FM. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag mit meinem Studiogast Dr. Martin Mentele vom HFG-Archiv und damit auch mit dem Archiv Bestandteil des Museum Ulm. Das haben wir schon eingehend gesagt, dass das HFG-Archiv ein Bestandteil des Museums ist. Und wir sprechen insbesondere gleich noch über die schon laufende neue Ausstellung Programmierte Hoffnung, Architekturexperimente an der HFG Ulm. Wollen aber, bevor wir auf diese aktuelle Ausstellung noch ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen, noch einen kurzen, einfach noch einen Einblick geben. Dr. Mentele, die Ausstellungsfläche ist ja relativ groß und das Archiv ist wahrscheinlich auch nochmal groß. Also von der Fläche allein, wie groß ist das, die Ausstellung, die man besuchen kann jetzt mal?
Also wir haben eine Gesamtfläche gemietet von 1800 Quadratmetern, aber das ist nur ein Teil eben die Ausstellungsfläche. Wir haben etwa 300 bis 500 Quadratmeter für die Ausstellungsfläche, wobei das zusammengenommen die Fläche für die Dauerausstellung ist und für die Sonderausstellung. Also die eigentliche Sonderausstellung, das kommt darauf an, wie groß sie ist, die schwankt zwischen 200 und 250 Quadratmetern. Wir sind ja untergebracht eben in der ehemaligen HFG und nutzen für die Ausstellung die ehemaligen Werkstatträume. Es gab an der HFG mehrere Werkstätten und wir nutzen die Räume der ehemaligen Gips-, Holz- und Metallwerkstatt. Die haben höhere Decken, das ist dann schöner für die Besucher, weil man einfach mehr Luft hat um sich herum und das eignet sich auch sehr gut dafür. Und ein Teil davon, etwa mehr als die Hälfte, ist eben für die Dauerausstellung genutzt. Das heißt, da kann man immer hinkommen und die steht auch immer und sich informieren über die Geschichte der HFG von den Anfangsjahren, von den Gründungsjahren bis 68.
Weil wir das gerade sagen, informieren ist das Stichwort. Da gibt es ja sicherlich auch eine Website, ich vermute die vom Museum. Wo kann man denn, wenn man sich informieren möchte, wenn man auch vielleicht ein paar visuelle Eindrücke, das heißt ein paar Fotos anschauen möchte, wo kann man denn im Internet schauen, Internet oder Social Media, wo findet man HFG-Ausstellung und HFG-Archiv?
Genau, Sie finden uns auf hfg-archiv. Und dann in einem Wort museumulm.de. Wir sind auf Instagram zu finden unter hfg.archiv. www.archiv.ulm oder dann auf Facebook unter Museum Ulm. Das wird auch sehr schön und laufend bestückt von meinen Kolleginnen und Kollegen. Also nochmal die Website hfg-archiv.museumulm.de. Mhm.
Gut, das heißt, da findet man auch Öffnungszeiten dann und alles, was
man braucht. Da findet man Öffnungszeiten, die Eintrittspreise, die kann ich aber auch kurz nennen. Also das kostet 5 € regulär und wenn man eine Ermäßigung erhält, kostet es 4 €. Vielleicht interessant, wir machen auch Führungen. Also man kann auch Führungen buchen in der Dauerausstellung oder eben auch in den Wechselausstellungen, wenn man jetzt ein bisschen genauer informiert werden möchte. Die dauern so eine Stunde. Und das ist etwas, was eigentlich auch ziemlich gut läuft, darf ich sagen.
Ja. Wie viele Gegenstände sind denn ausgestellt jetzt rein in der besichtigbaren, also jetzt haben wir in der Dauerausstellung?
Also wir haben etwa 200 Objekte ausgestellt, die ergänzt werden durch relativ viel Text und sicher nochmal 200 Fotos, die dann in Reproduktionen zu sehen sind.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Und im Archiv schlummern aber auch nochmal eine große Anzahl von Schätzen, die ausstellbar wären, nehme ich an.
Genau,
oder?
Also wir haben ja, wie gesagt, das Archiv von Otto Eicher, da haben wir allein 30.000 Dias. Oh. Wir haben sicher 2.000 grafische Werke von Otto Eicher. Das sind seine Zeichnungen, wie auch die Plakate, die er entworfen hat. Wir haben allein von Grafiken, die die HFG gesammelt hat, etwa 400 Nummern. Aber das ist jetzt sicher ins Tausendfache gewachsen durch Leihgaben seitens der Studierenden. Also mir fällt quasi jede Woche eine neue Ausstellung ein, wenn ich irgendwie ins Archiv gehe, um was auszuheben. Also die Themen gehen mir nicht aus, Gott sei Dank. Und das Schöne ist, dass ich eben dann auch keine Leihgaben brauche in der Regel. Ich kann also aus unseren eigenen Beständen unsere Ausstellungen bestücken. Das macht die Arbeit einfacher. Und das haben wir jetzt auch beispielsweise bei der aktuellen Ausstellung so machen können.
Ja. Nebenbei, um dann noch einen Durchblick zu behalten, haben Sie wahrscheinlich auch eine Datenbank oder irgendwas, wo Sie dann gucken können, wenn Sie jetzt ein Stichwort irgendwie gerade haben, was dann halt vielleicht auch Gegenstand einer Sonderausstellung werden soll, dann können Sie was eingeben und dann listet es Ihnen schon ein paar Objekte auf und die finden Sie dann mit den Hinweisen in irgendwelchen Regalen, Ablagen dann auch. Und insofern ist da schon ein
Da ist schon ein einiges gemacht und kommen halt immer neue Sachen hinzu. Lustigerweise bei jeder Ausstellungseröffnung kommen ja auch ehemalige und die bringen uns immer irgendwas mit, von dem sie sich dann jetzt endlich trennen können. Das ist eigentlich ganz schön. Also auch jetzt bei der letzten Eröffnung am 14. Februar war das der Fall. Aber wir können eben schon sehr gut über unser Inventar, digitales Inventar arbeiten und eben auch unsere Besucher. Also das, wenn ich das noch ergänzen darf, Archiv bedeutet auch, das Archiv ist zugänglich, nicht jeden Tag. Wir haben einen Archivtag am Mittwoch oder nach Voranmeldung und da kommen eben Forschende, Studenten, also ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Themen, die zu Eicher sich informieren wollen oder zu einem bestimmten Aspekt der HFG. Also morgen erwarte ich eine Besucherin aus Brasilien, die hat ein Buch gemacht über die gute Form in Brasilien. Aha. Und da gibt es eben auch Bezüge zur HFG und die kommt morgen noch relativ kurzfristig vorbei.
Ja. Das heißt, der Name HFG und das Design, die Ulmer Designschule, quasi, wenn man das so nennen kann, hat schon auch noch heute Bekanntheit und Klang irgendwo in aller Welt, wenn Sie sagen, aus Brasilien.
Absolut, oder absolut. Oh, und vor allem, also nach wie vor im Ausland mehr, das war damals schon so, als in Deutschland selber. Also wir haben jetzt vor ein paar Monaten auch das erste Buch auf Chinesisch über die HFG erhalten. Das ist ein Professor, der uns auch schon mehrfach besucht hat. Der hat uns das Buch zukommen lassen. Und von dem gibt es einen Doktoranden, mit dem bin ich auch gerade wieder in Kontakt, der auch über die HFG gerade einen Aufsatz schreibt. Der wollte auch noch irgendein Detail wissen. Also da sind wir eigentlich auch international im Austausch.
Wie ist dann das? Also ich meine, es sind ja viele Informationen vorhanden. Noch leben auch einige Absolventen, das heißt wahrscheinlich sogar zahlreiche, die letzten Absolventen, Jahrgang 68 irgendwo, dann wahrscheinlich jetzt 50 Jahre älter, werden so Ende 70, Anfang 80er
so
sein.
So ist das, genau.
Gibt es da sowas, ein bisschen auch noch eine Community, die dann irgendwie sich da trifft, austauscht, weil sie auch gesagt haben, also, sie bekommen hin und wieder noch irgendwas. Ja.
Also die Community existierte lange in Gestalt dieses Club of Ulm, der eben das HFG-Archiv auch mitbegründet hat. Die haben sich altershalber letztlich aufgelöst, weil die einfach auch zunächst gesagt haben, wir wollen eigentlich nur ehemalige aufnehmen. Also das gab dann in gewisser Weise ein Nachwuchsproblem. Und jetzt sind es eher eigentlich einzelne Personen, die mit uns Kontakt halten oder auf die wir zugehen, wenn wir jetzt, wie jetzt bei der Architekturausstellung, eben ehemalige der Architekturabteilung befragen zu Themen, ja, die, oder Fragen, die aufgetaucht sind beim Ausstellungsmachen, dann gehen wir auf die zu.
Mhm. Eigentlich, was wir noch nicht ganz genau angesprochen haben, ich meine, bei der Bedeutung, die wir hier auch hervorheben und beschreiben, fragt der ein oder andere Hörer, ja, warum hat denn die Hochschule für Gestaltung 1968 dann nicht weiter existieren können? Ja. Wieso ist sie dann ja geschlossen worden?
Also da können wir eine ganze Sendung drüber machen, ups, das machen wir besser nicht. Also ganz kurz, wichtig, die HFG war immer eine privat getragene Hochschule, getragen von der Geschwister-Scholl-Stiftung. Sie hat aber, obwohl sie privat war, zu über 50% von öffentlichen Mitteln gelebt. Mhm. Und das hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Sie war Mitte der 60er Jahre hochverschuldet. Mhm. Und Land und Bund wollten da nicht jetzt einfach einspringen. Zumal der Bund dann auch seine Förderung eingestellt hat aufgrund einer Gesetzesänderung. Die hat nicht nur die HFG, sondern alle Hochschulen betroffen. Mhm. Und dann gab es einfach politische, persönliche und finanzielle Engpässe, wenn wir das jetzt so allgemein formulieren wollen. Ja. 68 hat sich gezeigt, es ist nicht genügend Geld da, es wird schwierig. Und die Schule hat mit Stimmen der Studierenden und der Dozenten eben beschlossen, sich lieber selber aufzulösen, als irgendeinen Kompromiss zu akzeptieren. Die Idee war, die Schule zu verstaatlichen. Das hätte aber bedeutet, dass die Freiheit, die man an der HFG hatte, die wäre nicht mehr vorhanden gewesen. Und diese Freiheit zu unterrichten, was man für richtig hält und so weiter, das war allen viel, viel wichtiger.
Mhm. In diesen Gedanken, dass man vielleicht aus dem irgendwie in einer anderen Form was weitertragen kann oder in irgendeiner Form sie vielleicht anders finanziert, irgendwie wieder aufleben lässt, ist nicht realistisch, oder?
Wenn Sie in die Hochschullandschaft gucken, wenn Sie mit Hochschulrektoren sprechen, ist es überall das Problem wie damals, dass es ums Geld geht. Wer gibt das Geld für diese Dinge? Und in, was jetzt speziell Designschulen angeht, haben wir offenbar einen Ausbildungsstand Überbedarf in Deutschland. Mhm. Damals war es immer noch ein ganz, ganz exotischer Beruf, Industriedesigner zu sein. Es war, also die haben alle keine Probleme gehabt, Stellen zu finden, die an der HFG studiert haben, aber das hat sich eben auch gedreht.
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit Dr. Martin Mentele, dem Leiter des HFG-Archivs in Ulm auf dem Bereich im Kuhberg, hinten die HFG. Und wir haben schon gerade gesprochen über die Ausstellung, auch über Archiv und wollen jetzt über die aktuelle Sonderausstellung sprechen, die also auf der Fläche, auf der Ausstellungsfläche neben der ständigen Ausstellung zu besichtigen ist. Und ja, ich habe schon gesagt, sie heißt Programmierte Hoffnung, Architekturexperimente an der HFG Ulm und hat, glaube ich, zum Ende Januar die Pforten geöffnet. Und ist, wie lange ist sie, vielleicht vorweg, wie lange ist sie zu besichtigen?
Bis zum 26. Oktober.
Also doch noch ein ganzes Weilchen.
Ganze Weile.
Dann sprechen wir doch mal, Dr. Mentele, darüber, was ist dort zu sehen, was ist der Hintergrund, der Gedanke. Also der Titel hat ja sicherlich irgendeinen Hintergrund, Programmierte Hoffnung, Architekturexperimente an der HFG Ulm.
Ja. Ja, der Titel ist das Ergebnis eines dreistündigen Brainstormings, wo es darum ging, einen emotionaleren Titel zu finden. Dazu gleich mehr. Ganz kurz, es gibt an der HFG gab es 5 verschiedene Abteilungen, in denen man ein Diplom machen konnte. Mhm. Unter anderem gab es eine Abteilung Bauen, wie wir sie allgemein nennen. Aber auch da kann man zeigen, wie sich die HFG gewandelt hat, denn sie hieß zunächst Architektur und Stadtbau, dann hieß sie einfach Bauen, nicht Architektur. Mhm. Und am Schluss hieß sie industrialisiertes Bauen. Und das zeigt schon den Fokus, auf den man dann sich gelegt hat ab 1961, nämlich um das Bauen mit vorgefertigten Mitteln. Mhm. Das ist also dann auch das Interessante an dieser Ausstellung und auch an der Architektur der HFG. Also es geht nicht darum, dass ich mir jetzt eine schöne Villa hinstelle oder ein schickes Haus oder Apartment, sondern es geht darum, wie kann man den Industriebau revolutionieren oder verbessern, wie kann man den Wohnungsbau voranbringen und wie kann man das eben mit industriellen Methoden tun. Also Es geht ja um der HFG, an der HFG primär um Industriedesign. Die Abteilung Produktdesign war dann auch die größte mit den meisten Studierenden. Aber tatsächlich war die Abteilung Bauen die zweitgrößte mit etwa 150 Studierenden, überwiegend Männern, muss ich da leider sagen. Es gab wirklich nur eine Handvoll Frauen unter den Studierenden in dieser Abteilung. Und was wir nun zeigen, alles aus unseren Beständen sind Zeichnungen und Modelle und Fotografien, die diesen Ausbildungsweg an der HFG nachzeichnen. Also das ist so, dass wir mit einem Zeitstrahl beginnen, also nochmal eine Einordnung der HFG in die Weltgeschichte und dann eben in die HFG-Geschichte selbst dieser 15 Jahre. Und dann steigt man quasi ins erste Studienjahr ein, schaut, was da gemacht werden musste, Farblehre, Geometrie, aber dann schon sowas wie strukturelle Netze, also alles neue Begriffe auch für mich. Und dann werden von Studienjahr zu Studienjahr werden die Aufgabenstellungen komplexer. Es geht darum, Gebäude zu entwerfen. Ja. Und im vierten Studienjahr war dann die Diplomarbeit dran. Man musste eine praktische und eine theoretische vorlegen. Und auch das zeigen wir an ausgewählten Beispielen. Auch hier können wir längst nicht alles zeigen, was wir haben. Aber es ist eben eine sehr wichtige Ausstellung für uns, weil sie zum ersten Mal diese Bauabteilung in den Vordergrund stellt. Die HFG wird primär über das Produktdesign wahrgenommen. Wir haben über Güjelow vorher gesprochen. Ja. Aber die aufgrund dieser Konzentration auf industrialisiertes Bauen ist es eigentlich eine sehr wichtige Abteilung, weil die Leute lernen zu planen. Beispielsweise, ich hatte vorher den Begriff mathematische Operationsanalyse schon erwähnt. Das ist eine Methode, die man eigentlich entwickelt im Zweiten Weltkrieg, wo es darum geht, Nachschublinien zu organisieren. Also ich erinnere an D-Day, also die Landung der alliierten Truppen in der Normandie. Da ging es ja darum, zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt jede Menge Material und Menschen an einem Ort oder an verschiedenen Orten anlanden zu lassen. Das muss man organisieren. Und das ist natürlich beim Bauen genau das Gleiche. Wenn ich möglichst viele vorfabrizierte Elemente an die Baustelle bringen will, muss ich mir das vorher überlegen, wann das wo wie stattfindet, welches Gewerk auf welches folgt etc. Das hat man an der HFG unterrichtet. Und gleichzeitig hat man eben auch versucht, das in Architektur umzusetzen. Ja. Was eben leider dann nicht der Fall ist, dass sie so viel gebaut hätten. Es ist bei vielen Projekten geblieben. Manche sind auch sehr utopisch, manche sind an den Kosten gescheitert und manche sind daran gescheitert, dass die HFG dann 1968 eben zu diesem jähen Ende gekommen ist. Aber deshalb ist die Ausstellung eben für uns so ein wichtiger Meilenstein, auch quasi in der Aushebung unserer ganzen Schätze, die wir da oben haben.
Mhm. Ja, das heißt, hier gilt, was Sie vorher gesagt haben, Sie können alle Ausstellungsstücke aus dem Archiv, konnten Sie selber beistellen, Sie mussten nichts irgendwo leihen oder irgendwie sonst organisieren.
Also es gibt eine Ausnahme, genau. Wir haben Leihgaben aus dem Bauhausarchiv Berlin, die sind aber als Dauerleihgaben bei uns, weil die ursprünglich von der HFG stammen.
Mhm. Ja, ja. Gut, wenn man jetzt die Ausstellung anschauen möchte, wie viel Zeit sollte, also jetzt mal nur die Sonderausstellung, oder vielleicht Sie können auch differenzieren sagen, beide, also die stetige und die Sonderausstellung, wie viel Zeit sollte man denn mitbringen?
Also wir haben beide Ausstellungen jeweils angelegt auf eine Stunde. Mhm. Die Dauerausstellung braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil da auch noch ein bisschen mehr zu lesen ist, aber die kann man in einer Stunde gut wahrnehmen, dann hat man eigentlich das meiste oder die wesentlichen Dinge erfasst und auch unsere Sonderausstellung ist mit einer Stunde gut versehen. Man kann zum Schluss sich noch ein bisschen erholen. Wir haben eine kleine Mitmachstation entwickelt, wo man ein paar Übungen aus der Geometrie, also Faltübungen, machen kann. Beispielsweise, wie man aus einem schmalen Stück Papier, einem schmalen Papierstreifen ein Pentagon, ein Fünfeck falten kann und noch ein paar andere Sachen. Das ist ganz lustig und macht eigentlich auch Spaß. Ich habe neulich zum ersten Mal die Führung gemacht, die öffentliche, und habe am Schluss die Besucher dahin geführt, waren alle ganz begeistert.
Sie kommt genau auf den Punkt, den ich gerade fragen wollte, wie das ist. Ist das dann eine guided Tour, also eine geführte Tour, wo man dann auch vielleicht von Ihnen einfach noch eine Erläuterung bekommt oder läuft man da mehr oder weniger selbstständig? Mhm. Wie ist das? Oder?
Es ist beides möglich. Sie können einfach als individueller Besucher kommen, aber, und das finden Sie dann auf unserer Website, die haben wir ja schon genannt, wir haben öffentliche Führungen. Es gibt einmal am Sonntag um 11.15 Uhr jeden Monat eine Führung. Die nächste findet am 9.3. statt. Dann gibt es Sonntagsführungen um 15 Uhr, auch einmal im Monat. Da findet die nächste am 23.3. statt. Und das haben wir zum Eicherjahr eingeführt. Dienstags nachmittags gibt es Führungen alle 3 Monate nur. Allerdings, da ist die nächste am 11.3. Und ganz speziell gibt es sogenannte Kuratorinnenführungen. Da sprechen also die Leute, die die Ausstellung gemacht haben. Ja. Das sind meine Kollegen Herr Svensson und Frau Däne, so wie ich, an ausgewählten Sonntagen. Das dauert ein bisschen länger und dass das dann nicht ganz so anstrengend wird, gibt es auch ein Apéro davor, damit man das ein bisschen genüsslicher dann sich einverleiben kann. Auch diese Termine sind bereits auf unserer Website und werden auf den Social Media auch nochmal geteilt.
Mhm. Kann man dann auch mit Gruppe, mit Schulklassen möglicherweise kommen?
Das ist denkbar, Schulklassen oder überhaupt Gruppen, da sind wir dann dankbar, wenn die angemeldet werden. Mhm. Wenn sie eine Führung buchen wollen, natürlich sowieso, aber auch sonst ist es ganz praktisch, dass man das einfach ein bisschen koordinieren kann.
Ja, und man kann dann also, wenn man reingeht, sowohl über die stetige Ausstellung in die, ja, auch in die Sonderausstellung,
genau.
Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie getrennter Eingang, getrennte Kasse.
Getrennt, es ist derselbe Eintritt, ja, ja. Also 5 Euro, wie gesagt, beziehungsweise 4 Euro ermäßigt,
ja. Also verbindet man am besten beides. Wenn man noch nicht da war, und abgesehen, ich war ja schon 2 Mal dort oben und weiß, dass ja so viel geboten ist, das kann man auch gar nicht
zweimal. Absolut, und bei schönem Wetter kann man danach noch einen Spaziergang übers Hochstress machen. Das ist jetzt ja bald wieder möglich, ist ja länger hell. Und das ist ja in der Regel auch immer sehr schön, da oben sich zu verweilen.
Ja, insofern haben Sie einen sehr schönen Arbeitsplatz da oben, könnte man eigentlich
sagen. Ich beklage mich nicht. Ich habe wirklich einen sehr schönen Arbeitsplatz. Ich erlebe die Jahreszeiten, ich gucke aufs Feld, sehe zu, wie der Mais oder was auch immer da wächst und wieder geerntet wird. Und nutze das selber auch mal, wenn ich mal meinen Kopf lüften muss, da über einen Hochstress zu wandern.
Kurz noch, die Sonnenausstellung sagt mir, geht bis Ende Oktober. Ja. Gibt es danach dann auch schon für eine weitere? Oder müssen Sie schon vorausplanen? Sind weitere Sonnenausstellungen
geplant? Also wir planen mehrere Jahre voraus. Es soll dieses Jahr, es wird dieses Jahr noch eine Ausstellung geben über eine weitere Abteilung, nämlich das Institut für Filmgestaltung.
Oh, ja, ja.
Da beginnen wir im späten November. Das ist mein aktuelles Projekt. Und wir sind auch schon in der Planung für die nächsten Jahre, aber das ist noch nicht so in trockenen Tüchern, dass ich darüber schon sprechen könnte. Mhm. Aber wir brauchen so ein bis idealerweise 2 Jahre Vorlauf für eine Ausstellung.
Ja, und da hilft dann das ganze Team auch mit, oder?
Das heißt, ist unterschiedlich, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Wir sind ein kleines Team, letztlich helfen dann alle mit, aber letztlich ist man auch viel auf sich allein gestellt, weil man halt, weil es halt so ist.
Ja, ja. Aber das Team jetzt einmal aus der Ulmer Niederlassung in Anführungszeichen, also da letztendlich, wo jetzt geschlossen ist,
da kriege ich auch Unterstützung.
Kommt dann auch schon jemand.
Wir haben ja letztes Jahr die Ausstellung zum Thema Pasta und Design gemacht.
Das haben wir auch hier angekündigt.
Vornehmlich Frau Date dann auch betrieben. Ich habe da auch ein bisschen mitgeholfen. Ja. Es ist immer ein bisschen anders.
Mhm. Ja. Dr. Mentele, ich gucke auf die Uhr, 16:09, 15:22 Sekunden heißt um mich langsam abmoderieren. Und insofern, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren.
Ich danke auch, vielen Dank.
Ich glaube, ich kann es ankündigen, wir haben schon gerade gesprochen. Wir setzen dann in der Wissensstrahlung, wahrscheinlich im April mal unser Thema fort für heute. Ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Michael Trost und Moderation. Nochmal kurz der Name, Sie waren.
Ich war Martin Mentele, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.